zweiten Petrusbrief und dass ihr schon mal wisst, wie lang es heute geht. Naja. Habe ich sie euch schon mal aufgelistet. Warum ist das Ende noch nicht da, ist die erste Frage. Wie lange dauert es noch, bis das Ende kommt? Dann die Frage, warum richtet Gott die Welt? Wozu redet die Bibel überhaupt von dem Ende? Die fünfte Frage ist dann, wie wird das Ende sein? Und dann das, was wir jetzt auch schon ein bisschen angesungen haben, was ist eigentlich danach? Genau, die sechs Fragen, aber bevor wir in den Bibeltext einsteigen, würde ich nochmal ein Gebet sprechen. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns offenbarst, Herr, was die Zukunft bringt, dass wir dein Wort haben und dass wir wissen, dass wir nicht unwissend sind, sondern dass wir wissend sein können. Und wir wollen dir danken für dein gutes Wort, für deine gute Botschaft und wollen dich bitten um Gnade, Herr. Fürs Hören und fürs Reden, Herr, bau du dein Reich. Amen. Ja, für alle, die List mitlesen wollen, ich habe gehört, letzte Woche gab es ein bisschen Diskussion um den Bibeltext, also schlagt es gerne auf, 2. Petrus 3, 8 bis 13. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichen Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr sollt ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Es fängt schon an, ja, dass ich es vergesse. Sechs Verse und sechs Fragen. Es geht nicht ganz auf, aber da müsst ihr jetzt damit leben. Die erste Frage, warum ist das Ende noch nicht da? Und man merkt an dem Text, das war eine Frage, die die Empfänger des Briefes selber an Petrus gestellt haben. Warum ist denn der Herr noch nicht da? Ich meine, er war 3 Tage im Totenreich und danach war, 40, 50 Tage auf der Erde und jetzt waren schon Jahre vergangen und der Herr hatte doch gesagt, er kommt bald. Warum ist das Ende noch nicht da? Petrus gibt uns gleich eine Antwort und er sagt, weil Gott Geduld mit uns hat. Weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen, weil noch Zeit der Gnade ist. Und auch für uns ist es ja gut. Ich meine, wenn das Ende schon gewesen wäre, säßen wir jetzt nicht hier. Auch für uns ist es gut, dass wir ihn noch kennen und lieben lernen durften. Und dürfen. Warum ist das Ende noch nicht da? Weil Gott Geduld hat und weil noch Zeit ist, zu ihm umzukehren. Und auch die zweite Frage. Merken wir in dem Text, dass auch das irgendwie die Empfänger bewegt hat. Wie lange dauert es denn noch, bis es kommt? Und Petrus sagt hier, es wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und wir lesen das auch an anderer Stelle in der Bibel, dass Jesus zum Beispiel sagt, niemand weiß die Stunde, nicht einmal die Engel. Nur der Vater weiß, wann das Ende da ist. Wir können es nicht wissen. Wir wissen nur, dass es unerwartet passiert. Das ist die eine Seite. Aber jetzt gehen wir ein kleines bisschen weg von dem Text. Wir lesen in der Bibel auch noch was anderes, nämlich von den Zeichen der Zeit, dass man sehr wohl erkennen kann, wie weit es ist und wie lange es ungefähr noch dauern wird. Da können wir jetzt sehr viel anschauen. Ich will nur mal einen Punkt rausnehmen, der für mich sehr zentral ist, weil Jesus das ziemlich direkt sagt, auch auf die Frage, wann das Ende da ist. Erzählt da sehr viel auf, Seuchen, Erdbeben und so weiter und sagt immer, das ist noch nicht das Ende. Und dann zählt er was auf, wo er sagt, daran kann man es merken, nämlich Matthäus 24, 14. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das heißt, das Zeichen, Jesus sagt, erst müssen alle Völker erreicht werden und dann werde ich kommen. Aus jeder Nation, aus jedem Stamm werden Menschen zu Jesus schreien, dass er kommt und dann wird er kommen. Und dazu kann ich euch ein kleines bisschen was sagen. Nämlich, das ist nicht mehr so weit weg. Als die Missionare vor 200 Jahren irgendwo nach Afrika gegangen sind, da hatten die auch keine Ahnung. Die haben gedacht, das sind noch ein paar Völker und die werden wir noch missionieren. Aber heute, wir wissen alles. Man kann bei Wycliffe und verschiedenen Missionswerken nachgucken. Wo sind Missionare, wo gibt es Bibeln, in welcher... Man weiß alles. Und die Hochrechnungen sagen mittlerweile so 7 bis 15 Jahre. Dann haben wir diesen Missionsauftrag vollendet. Das ist eine gute Botschaft. Also es gibt noch was zu tun, aber wir können wirklich die Generation sein, die das erlebt. Die das erlebt, dass in jedem Volk Menschen zu Jesus rufen. Wie lange dauert es noch, hatte ich gefragt. Und ich würde dabei bleiben zu sagen, es wird unerwartet passieren, wie ein Dieb in der Nacht. Wir können nicht die Uhr danach stellen. Und auf der anderen Seite merken wir daran, dass der Feigenbaum reif ist und dass zum Beispiel dieses Zeichen nicht mehr ewig braucht. Wahrscheinlich in 7 bis 15 Jahren. Kommt ein bisschen darauf an, wie man Volksgruppen zählt und so weiter. Ja. Die ersten beiden Fragen waren noch einfach, jetzt wird es schon ein bisschen schwierig. Warum richtet Gott die Erde? Warum überhaupt? Ihr habt vielleicht diesen Vers 10 noch im Ohr hier aus unserem Text. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen und die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Apokalypse, so ein bisschen nach einem Film. Wenn alles Feuer ist, alles zerschmilzt. Warum macht das Gott? Ist Gott so, dass er einfach mal Lust hat, jetzt hier kaputt zu machen? Ich weiß nicht, meine kleine Tochter ist gerade so, wenn die Große was gebaut hat, so ein Bausteinturm, die hat da richtig Lust, das hier mal alles platt zu machen und wehe, da stehen noch 2 Steine übereinander. Ist Gott so, dass er sagt, jetzt mache ich das aber mal kaputt? Und sagte er nicht am Anfang, es ist sehr gut, was er geschaffen hat? Ich fand es bemerkenswert, wie dieser Vers in den wörtlichen Übersetzungen übersetzt ist. Dort lesen wir nämlich, dass die Werke dieser Welt, sie werden ihr Urteil finden. Sie werden ihr Urteil finden, steht dort. Gott geht es nicht um eine Zerstörung der Zerstörung willen. Es geht ihm um was anderes. Es geht ihm darum, das Böse dieser Welt auszutilgen. Es geht ihm darum, die Ungerechtigkeit abzuschaffen. Es geht ihm darum, das, was nicht gut ist, zu vernichten. Und ihr Lieben, wie viel Leid und wie viele Sachen gibt es auf dieser Welt, wo wir wirklich sagen können, da graust es einem nur noch. Gott hätte alle Recht, das zu tun. Und er wird es auch tun. Er wird das Böse ausrotten. Warum richtet Gott? Gott richtet nicht wegen dem Guten in der Welt. Das will ich auch nochmal klar sagen. Gott geht es auch nicht darum, seine Gemeinde kaputt zu machen. Bei manchen, die über die Offenbarung schreiben, habe ich manchmal das Gefühl, also Gott macht doch nicht kurz vor der Hochzeit seines Sohnes nochmal die Braut seines Sohnes kaputt. Nein, er wird die Braut seines Sohnes, also wir als Gemeinde, ich denke, ihr kennt dieses Bild, er wird sie reinigen. Am Schluss wird eine reine Braut da sein, eine wunderschöne Braut zum Hochzeitsfest. Und dazu muss sehr viel beiseite geräumt werden. Wenn Gottes Gericht kommt, wenn Gott kommt und sein neues Reich anbrechen lassen will, dann muss das Böse zergehen. Es muss in seiner Gegenwart zerschmelzen, wie es hier steht. Die Erde wird zerschmelzen, wenn Gott mit seinem Neuen anbrechen will. Es ist dieser Wandel des Alten auf das Neue, was die Gerichte bewirken. Und letztlich sind diese Gerichte für unsere Befreiung. Den Text aus Offenbarung 15, den wir vom Jörg gehört haben am Anfang. In der Offenbarung, das zieht sich durch, dass die Gemeinde sagt, deine Gerechte sind gerecht. Am Ende ruft es die ganze Gemeinde. Ja, Gott, deine Gerichte sind gerecht, sie sind gut. Ich habe mal den Satz gehört, am Ende nimmt Gott alles weg, was Liebe hindert. Er nimmt alles weg, was Liebe hindert, was unsere Liebe zu ihm hindert. Am Ende werden wir nur noch ihn lieben können und es wird genug sein. Ich möchte mit euch noch was angucken, weil ich glaube, die Bibel gibt uns schon mal ein Bild, wo das schon mal passiert ist, wo Gottes Gerüchte nötig waren, um einen Wandel herbeizurufen. Und das lesen wir, jetzt müssen wir ein ganzes Stück nach vorne blättern, im 2. Mose. 2. Mose, da ist das Volk Israel in ägyptischer Gefangenschaft. Und sie werden dort unterdrückt. Und Gott schickt dann Plagen, nicht gegen Israel, sondern gegen Ägypten, um diesen Auszug, um den Wandel herbeizuführen. Gottes Gerichte über Ägypten. Und ich glaube, wir sollten die Offenbarung aus diesem Blickwinkel lesen, wie das Volk Israel in Ägypten war. Und diese Gerichte über Ägypten waren hart. Und die haben auch die Israeliten getroffen. Aber wir lesen manchmal sogar, dass Gott sein Volk mitten in diesen Plagen bewahrt. 2. Mose 10, Vers 22 zum Beispiel. 3 Tage lag eine tiefe Finsternis über dem ganzen Land. Keiner konnte den anderen sehen und niemand verließ sein Haus. Doch dort, wo die Israeliten lebten, war es hell. Wahnsinn. Und so wird es am Ende auch sein. Warum richtet Gott die Erde, hatte ich gefragt. Er macht es nicht, weil er gerne was kaputt macht, sondern er macht es, weil das Neue anbrechen muss. Und weil für den Anbruch des Neuen das Alte vergeht in seiner Gegenwart. Er reinigt und er bildet eine reine Gemeinde heraus. Die nächste Frage. Wozu redet die Bibel überhaupt vom Ende? Gott könnte es doch auch einfach machen. Er ist doch Gott. Warum sagt er uns das? Dass wir alle den Zeigefinger hegen können und können sagen, es ist 5:12, ändert euer Leben. Sobald mal irgendwo eine Pandemie auftritt oder ein Erdbeben stattfindet. Warum redet die Bibel über die Dinge? Warum sagt sie uns so viel darüber? Sie sagt uns so viel darüber, weil es unser Leben hier und jetzt prägen soll. Dass wir jetzt leben, Herr. Dass wir jetzt unser Leben ändern. Wie viel mehr sollt ihr ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Weil wir wissen, was kommt. Deswegen eben ändern wir jetzt unser Leben. Weil wir uns freuen auf das, was einmal wartet, prägt das unser Leben schon hier und jetzt. Die Bibel spricht vom Morgen, von dem, was kommt, dass sich unser Leben hier mit Freude füllt und dass sich unser Leben hier ändert. Dass wir Buße tun und auch die Ernsthaftigkeit des Ganzen sehen. Und es ist ein Trugschluss zu denken, später werde ich mal nach Gottes Willen leben. Jetzt brauche ich es ja noch nicht ganz so. Wozu redet die Bibel vom Ende? Sie redet vom Ende, dass sich unser Leben hier und jetzt ändert. Dass das Morgen, weil wir wissen, was kommt, dass das unser Heute prägt. Die fünfte Frage. Wie wird das Ende sein? Und ich setze vielleicht mal noch einen Untertitel unten drunter, dass ihr wisst, was ich damit meine. Nämlich, von jetzt bis Jesus wiederkommt, wird es besser oder wird es schlechter? Könnt ihr mal selber überlegen. Braucht euch nicht zu melden. Und will vielleicht mal noch kurz was erzählen von mir. Also ich bin Anfang der 2000er in Hormersdorf in den Jugendkreis gekommen. Früher, sage ich dazu. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an früher. Also Anfang der 2000er. Da war zum Beispiel dieser Afghanistan-Krieg. Da krachten die Flugzeuge da in New York rein. Und dann führte die westliche christliche Welt Krieg gegen den Islam. Ich übertreibe mal ein bisschen, aber ja. Dann war bei uns das Jahrhunderthochwasser und kurz darauf dieser Tsunami in Indonesien. Und ich weiß noch, als ich da neu im Jugendkreis war, gefühlt haben wir jede dritte Stunde über die Endzeit geredet. Aus dem Dorf kam das auch so? Ja. Na, auf jeden Fall, da wurde viel drüber gesprochen und wisst ihr, was bei mir im Wesentlichen hängen geblieben ist? Angst. Ich wollte das nicht. Ich meine, ich habe ja noch einen relativ harmlosen Text rausgesucht. Ja? Mir war das irgendwie alles ein bisschen zu eng. Und ich habe gehofft, hoffentlich dauert das noch. Also ich will doch eigentlich ein schönes Leben hier leben. Und das, was hier in dem Vers 12 steht, das hat mich mal tief getroffen. Was schreibt Petrus uns hier? Ihr sollt diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Wir sollen es herbeisehnen, dass das passiert. Für mich war das über viele Jahre eine Zumutung. Ich hätte damals auch nicht gedacht, dass ich 2022 noch irgendwo stehe. Also ich habe wirklich gedacht, dass es dann... Wir haben damals gedacht, das wird immer nur alles schlimmer und dann ist vorbei, ja. Ich nehme das an niemanden übel, ich glaube auch nicht, dass das jemand wollte, aber das kam bei mir an. Ja. Als wir vor 2 Jahren von Jena wieder nach Hormersdorf gezogen sind, bin ich mal durch Hormersdorf gelaufen. Also wir haben mal wieder geguckt, wie alles so aussah. Und da stand an einer Stelle ein Auto, das hatte eine 666 im Kennzeichen. Wie ihr vielleicht wisst, sind es jetzt nicht die typischen Gemeinschaftler, sondern ja, eher das Gegenteil. Und da klebte hinten ein Aufkleber groß drauf, ich sage euch nicht, wo es ist in Hammersdorf, müsst ihr selber mal gucken, da klebt hinten ein großer Aufkleber drauf, angstfrei in die Endzeit. Gibt es sowas im Dorf Chemnitz? Nur in Hammersdorf, ich weiß. Angstfrei in die Endzeit. Ich habe gedacht, hast du dich verlesen? Das steht da wirklich dran. Und ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt. Das ist also aus der rechten satanistischen Szene und so eine Band, die nennt sich so, oder ein Lied davon nennt sich so. Ich dachte, krass, die geben sich ja richtig Mühe zu provozieren. Ich meine, du musst ja erst mal auf so einen Satz kommen. Die müssen sich ja richtig damit beschäftigt haben. Ja? Und dann dachte ich, warum machen wir uns nicht mal so einen Aufkleber ans Auto? Also nicht wegen der rechten Band, deswegen solltet ihr den nicht ranmachen. Aber mal im Ernst, könnten wir uns so einen Aufkleber ans Auto machen? Angstfrei in die Endzeit? Müssen wir Angst haben? Das Thema der Endzeit und das, dass Jesus wiederkommt, ist kein Thema der Angst. Das ist ein Thema der Hoffnung und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das war ein Thema der Freude. Das hat die Menschen immer erfreut, weil sie wussten, es wird gerichtet. Auch das Unrecht wird gerichtet. Weil sie wussten, es wird etwas Besseres anbrechen. Und bei allem, was Jesus darüber sagt, sagt er, lasst euch nicht verführen und erschreckt nicht. Wir sollen nicht erschrecken, auch vor dem nicht, was vielleicht noch kommen wird. Es ist ein Thema der Freude und der Hoffnung. Wird alles nur noch schlechter? Bis zum Ende hatte ich gefragt, oder wird es besser? Es gibt auch viele Bibelstellen, die uns sagen, dass es zum Schluss besser wird. Das Weizenkorn, das wächst und bringt Frucht. Aus dem Senfkorn wird ein Baum und am Schluss werden die Vögel darin nisten. Und wisst ihr, wann die meisten Arbeiter im Weinberg gebraucht werden? Nicht am Anfang, am Ende des Tages. Jetzt habe ich doch ein bisschen was überschaut. Ja, ich habe bis jetzt noch nicht viel darüber geredet. Ja? Vielleicht die Bibelkundigen wissen, würden mir jetzt sagen, und was ist mit der großen Trübsalzeit und dem großen Abfall und so weiter. Also ich kenne das, keine Frage, ich will das auch gar nicht wegdiskutieren. Will nur dazu auch was sagen, nämlich auch hier hilft mir die Geschichte des Volkes Israel in Ägypten, was wir vorhin uns angeguckt haben. Wisst ihr, was passiert, je näher der Auszug kommt? Mit jeder Plage gegen Ägypten werden die Ziegelforderungen härter und die Ägypter werden immer härter gegen das Volk. Und so wird es auch am Ende sein. Wenn wir Christen dann sagen, wieder eine Zornesschale Gottes, dann wird die Welt uns noch mehr unterdrücken. Der Druck nimmt zu und es wird immer enger. Auf der einen Seite wird es schöner, weil die Gemeinde wachsen wird. Ich hatte es ja auch gesagt, am Ende wird in jeder Nation werden Menschen zu Jesus rufen und es werden auch Menschen bereit sein, für Jesus zu sterben in einem Maße, wie es vielleicht jetzt noch, wie wir es uns hier in Deutschland zumindest nicht vorstellen können. Da, wo viel Druck ist, ist auch viel Segen da. Das sehen wir in der Kirchengeschichte und das sehen wir auch aktuell. Ich meine, wo blühen denn die Gemeinden? In Westeuropa? Na, eher nicht. Die Gemeinden blühen dort, wo sie unter Verfolgung ist. Nun will ich nicht sagen, dass ich mir Verfolgung wünsche, aber ich wünsche mir blühende Gemeinden. Und am liebsten wäre mir blühende Gemeinde ohne Verfolgung. Aber blühende Gemeinde sollte es schon sein. Was die beiden Sachen für mich ein bisschen zusammenbringt, ist ein Gleichnis, was auch Jesus erzählt, was das auch nochmal ein bisschen auf den Punkt bringt, nämlich das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Das lesen wir in Matthäus 13. Ah, da ist es, genau. Da ist ein Herr, der bringt Weizen sät Weizen auf seinem Feld. Und dann kommen die Knechte des Herrn zu ihm und sagen: Über Nacht hat dein Feind mitten unter dem Weizen Unkraut reingesät. Sollen wir denn das Unkraut jetzt rausreißen? Und ich lese jetzt richtig vor, was der Herr den darauf antwortet. Er sagt nämlich: Nein, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit willen will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Beides wird wachsen, auch in unserer Welt. Das Unrecht wird noch zunehmen, das Unkraut wird noch wachsen. Und auch der Weizen wird noch wachsen. Die Gemeinde wird noch blühen. Es wird noch eine Qualität und eine Tiefe da sein. Und am Ende, ja, werden wir vielleicht auch solche Sachen erleben, wie ich es hier zum Beispiel aufgeschrieben habe, aus 1. Petrus 4, dass wir uns freuen, mit Christus zu leiden. Eine Sache, die ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann. Aber das ist eine Verheißung, die uns mehrfach geschrieben ist. Am Ende wird es so sein. Wie wird das Ende sein, hatte ich gefragt. Und ich würde sagen, auf der einen Seite wird es wirklich schön sein, weil noch eine reine Gemeinde am Schluss da sein wird, weil sich das Reich Gottes noch ausbreiten wird. Am Ende wird es keine lauen Christen mehr geben. Da wird es nur noch entschiedene Christen geben. Und auf der anderen Seite wird auch das Unrecht noch überhand nehmen. Und beides zur gleichen Zeit, beides wird sich bedingen. Aber bitte machen wir daraus kein Thema der Angst. Sehen wir, dass es ein Thema der Hoffnung und der Freude ist. Ihr sollt diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Wir sollen es herbeisehnen. Da, wo mich das getroffen hat, hat der Prediger dann noch gesagt, etwas provozierend: Wer sich noch nicht auf das Ende freut, der weiß noch nicht, was das Ende ist. Entschuldigung, aber ich provoziere auch mal ein bisschen. Ja? Wer sich noch nicht auf das Ende freut, der weiß noch nicht, was das Ende ist. Denn was ist das Ende? Der letzte Punkt. Was kommt denn danach? Ich meine, ein Ende ist doch nichts, wo man... Da muss es doch weitergehen. Und es geht auch weiter. Und wir lesen das auch. Wir erwarten nämlich den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Es geht nicht um das Ende wegen dem Ende, sondern es geht darum, dass was Neues anfängt. Und das, was anfängt, ist viel besser als das, was jetzt da ist. Wir werden dem Alten nicht mehr gedenken. Wir werden keine Sekunde mehr an das denken, was jetzt da war. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade ja, auch bei Jüngeren oder so, dass man sich das mit dem Himmel so ein bisschen schwer vorstellen kann. Ja, da steht nun sehr viel in der Bibel, was man nicht so richtig greifen kann. Und dann denkt man, ja, man ist irgendwie diffus in den Wolken und lobt Gott in einem großen Chor. Und das ewig, ewig ist ja lang, ja, ob das so schön ist. Auf Dauer, ja, ich meine, die ersten 1000 Jahre mag das ja noch gehen, aber. Zum einen will ich sagen, es geht eigentlich nicht um den Himmel. Der Himmel, das ist ja nur, was heißt, jetzt muss ich vorsichtig sein. Also mein Ziel ist ja nicht der Himmel, sondern die neue Schöpfung. Der Himmel ist ja nur für die, die jetzt schon gestorben sind, bis die neue Welt dann anbricht. Mein Ziel ist die neue Schöpfung. Also ich will auch einen Helm, bevor mir jemand einen Strick zieht. Genau. Aber das Ziel, das endgültige Ziel ist ja, dass Gott eine neue Schöpfung macht. Und ich will nur mal sagen, was alles nicht mehr sein wird. Alleine das sollte Grund zur Freude sein. Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wir werden in einer neuen Schöpfung leben. Und dort gibt es Städte. Dort gibt es einen Marktplatz. Wir sollten uns das nicht so diffus mit Wolken vorstellen, sondern eher wie ein wunderschönes Leben hier. Was Besseres können wir uns nicht vorstellen. Und ich hoffe zum Beispiel, dass ich über 10 Städte gesetzt werde. Oder, na gut, sagen wir mal 2. Ich will nicht so vermessen sein. Aber das steht, das dürfen wir schon hoffen. Ob es so ist, das erscheint der Herr. Und dort, wenn wir dort sein, wird es keinen Schmerz mehr geben. Es wird, Jesus, der Arzt, wird alles heilen, was Schmerzen bereitet. Es wird keinen Streit mehr geben, kein Krieg. Wenn Jesus wiederkommt und seine Schöpfung anbricht, werden alle Konflikte dieser Erde beendet sein. Es werden alle Kinder was zu essen haben. Es wird keine Tränen und keine Enttäuschung mehr geben. Wisst ihr was, wenn Jesus wiederkommt, das ist die Lösung aller unserer Probleme. Jedes Problem ist dann gelöst. Und wir werden gar nicht fassen können, wie schön das ist. Wir werden in einer neuen Schöpfung leben. Ich höre viel vom Gebetshaus in St. Georgen an, im Schwarzwald. Und da gibt auch immer, muss man auch immer schön Aufgaben lösen. Ne? Nee, also da hat man auch immer was zu tun. Und Ende letzten Jahres war die Aufgabe, wir sollten Offenbarung und auch insbesondere die 7-Cent-Schreiben lesen und uns die Sachen wirklich vorstellen. Vorstellen in unserer Fantasie. Und Gott gab uns unsere Fantasie auch, dass wir uns vorstellen können, wie es einmal sein wird, um uns darauf zu freuen. Und wir werden Sachen schmecken, die wir jetzt noch nicht geschmeckt haben. Wir werden Sachen riechen, einen Duft, der auch so schön ist, wie wir es uns nicht vorstellen können. Wir werden Dinge sehen, die so schön sind, Farben, die es vielleicht hier noch gar nicht gibt. Wir werden Sachen hören, die unhörbar schön sind. Ich hatte ja gesagt, es ging da um die Cent-Schreiben und war also immer eine Woche ein Cent-Schreiben und wie ihr euch vorstellen könnt, da kann man auch den Text wirklich intensiv lesen und jeder Vers ist immer viel tiefer als lang und ich will euch nochmal eine Sache mit hineinnehmen, die mich da sehr bewegt hat. Im Sendschreiben an Ephesus, also Sendschreiben, das ist ein Teil in der Offenbarung, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, wo Briefe also an Gemeinden geschrieben wurde. Und am Ende dieser Sendschreiben, die sind immer so ein bisschen gleich aufgebaut, gibt es dann einen Überwinderspruch, wo also den Leuten gesagt wird, wenn ihr überwindet, was uns erwarten wird. Und allein das lohnt sich mal richtig anzugucken. Und ich lese euch mal vor, was der Gemeinde in Ephesus gesagt wird. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Und ich habe also so am ersten Tag darüber nachgedacht und da fiel mir was ein, eine Geschichte, wo ich dachte, so muss es mal sein. Und zwar, ich denke, viele könnten da was ganz Ähnliches erzählen. Ich war mit meiner Frau mal auf Madeira und da waren wir wandern und auf der Rückreise war da so eine Bananenplantage. Und es war so im Oktober, also die waren richtig reif und da gab es so einen Straßenverkauf und da haben wir mal ein paar Bananen gekauft. Ja. Und ich weiß noch, wie wir dort rein gebissen haben. Wir haben gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass so eine Banane schmecken kann. Ja? Also alles, was es bei uns gibt, ist lächerlich dagegen. Ja? Ich weiß, viele von euch haben wahrscheinlich noch die DDR-Kuba-Bananen gegessen. Die müssen wahrscheinlich noch schlechter gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Aber ich kann euch sagen, so eine reife Banane, das ist ein Geschmack. Das denkst du gar nicht. Und so wird es mal sein. Wenn Gott uns, wenn wir dort die Frucht essen dürfen, das wird ein Geschmackserlebnis sein. Wir denken, das gibt's doch gar nicht. Und ich hatte ja noch mehr Zeit. Ich habe also die ersten beiden Tage darüber nachgedacht und habe so gedacht, ah, da kann man dann laufen und dann ist der Baum und dann nehme ich mir die Frucht und beiß da rein. Und dann ist mir aufgefallen, dass in dem Vers noch viel mehr drin steht. Nämlich, Jesus schreibt ja die Briefe an die Gemeinden dort. Er sagt nämlich, wer überwindet, dem will ich zu essen geben. Jesus will uns das zu essen geben. Er wird dann damals stehen und wird sagen, Ruben, du hast überwunden. Jetzt beiß mal rein. Und er wird sich schon freuen, weil er weiß, dass ich denke, das gibt's doch gar nicht, dass es so schmecken kann. Jesus will euch das geben, ihr Lieben. Und er freut sich darauf. Wollt ihr noch eins oder soll ich? Wenn ich einmal mit den Überwintersprüchen anfange, dann kriegt ihr heute kein Mittagessen. Wir werden was erleben, was viel schöner ist. Und ich glaube, auch wir in Deutschland werden vielleicht auch wieder diese Freude und diese Hoffnung haben in unserem Herzen, auch wenn die Zeiten mal härter werden. Ja. Warten wir mal nach ein paar Bundestagswahlen ab. Dann werden wir uns darüber wieder richtig freuen. Darauf freuen. Und wir werden die Texte wieder aufsaugen. Was ist nach dem Ende, hatte ich gefragt. Nach dem Ende beginnt eine neue Schöpfung, die viel schöner ist als alles, was wir uns vorstellen können. Wir werden dem Alten nicht mehr gedenken. Und ich wünsche euch auch für dieses Jahr, es ist ja noch ziemlich am Anfang, dass bei allem, was er plant und tut, ich plane auch ein bisschen was, ich tue auch ein bisschen was, hoffentlich, ja, aber dass wir diesen Fokus nicht verlieren. Unsere Heimat hier ist temporär. Das Beste wartet noch. Und es lohnt sich. Ich möchte gern überwinden. Ich will zum Schluss noch zusammenfassen. Nochmal die 6 Fragen aufgreifen. Warum ist das Ende noch nicht da? Das Ende ist noch nicht da, weil noch Zeit der Gnade ist. Weil wir noch dazugehören können. Wie lange dauert es noch, hatte ich gefragt und hatte gesagt, auf der einen Seite wird es unerwartet geschehen, wie bei einem Dieb in der Nacht. Auf der anderen Seite sehen wir an den Zeichen der Zeit, so lange kann es gar nicht mehr weg sein. Warum richtet Gott die Erde? Er macht es nicht wegen der Zerstörung, sondern weil er etwas Neues anbrechen lassen will, etwas viel Besseres. Und weil dazu das Alte zergehen muss. Die Bibel redet vom Ende, weil das Wissen, was kommt, unser Leben hier und jetzt prägt. Die 5. Frage war, wie wird das Ende sein? Und ich würde sagen, es wird besser und es wird schlechter und beides zu gleichen Zeiten. Aber machen wir daraus bitte kein Thema der Angst. Und was ist nach dem Ende? Nach dem Ende ist etwas viel Besseres, eine neue Schöpfung. Und wir haben ein Hochzeitsfest. Und auf Hochzeiten freue ich mich auch immer. Amen. Ja, ich würde noch mit euch beten. Vater, ich möchte dir danken, dass wir diese Hoffnung in uns haben dürfen, dass wir wissen können, was kommt. Und dass wir uns freuen können auf das, was du für uns vorbereitest. Vater, wir wollen dich bitten, Herr, auch im Namen aller derer, die unterdrückt sind, die leiden, Herr, um der Ungerechtigkeit dieser Welt willen, Herr, dass du beginnst, deine Gerichte zu senden und dass du dein neues Reich anbrechen lässt. Herr, komme du bald und präge du uns. Lass die Sachen, die du uns gibst, lass sie uns tief im Herzen tragen, dass wir eine Freude haben, eine Vorfreude. Dass wir wissen dürfen, Herr, dass du mit uns gehst und ja, dass wir uns freuen können auf das, was du bereitest. So will ich dich bitten, auch für dieses Jahr, Herr, dass wir überwinden können. Die Versuchungen dieser Welt, die Sünde und das, was uns von dir trennt. Herr, ohne dich können wir das nicht, aber Herr, durch deine Gnade werden wir befähigt. Amen. Wir wollen noch das Vaterunser beten, ja, das habe ich jetzt. Dann beten wir noch das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.